Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus.
Amen.
Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute steht im Buch des Propheten Jesaja im 42. Kapitel. So spricht der Herr: Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, und mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte, und die Inseln warten auf seine Weisung. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, nach der letzten Bundestagswahl, die Regierungsbildung war etwas mühsam. Das liegt an uns, weil wir so gewählt haben, wie wir gewählt haben. Dass eben eine klare und einfache, womöglich absolute Mehrheit einer Partei nicht schnell festzustellen war. Und es hat ziemlich gedauert, bis wir wieder eine Regierung hatten. Man sieht daran zwei Dinge. Das eine, es geht auch mal eine Zeit lang ohne eine neu gewählte Regierung. Und zwar ganz gut, es geht halt einfach alles weiter. Und das Zweite, man sieht nicht nur, dass in diesen Zeiten, in denen wir ohne irdische Regierung sind, wir trotzdem in der Hand Gottes bleiben, sondern man sieht auch daran dann etwas bewusster, wie eigentlich die Regierung ins Amt kommt. An einem relativ hektischen Tag dann im Spätherbst, in dem die Bundeskanzlerin gewählt, anschließend vereidigt und dann mit den Ministern eine ähnliche Prozedur angestellt wurde. Wer beruft eigentlich die Bundesregierung? Wir wählen die nicht direkt. Sie wählt auch nicht eigentlich der Deutsche Bundestag. Der wirkt da mit durch seine Wahl. Sondern wir haben ein Staatsoberhaupt. Und dieses Staatsoberhaupt, unser Bundespräsident, der ist eigentlich zuständig für die Ernennung derjenigen Menschen, die die Regierungsgewalt dann tatsächlich ausüben sollen, bis zur nächsten Wahl oder bis die Mehrheitsverhältnisse sich entsprechend ändern. Also Aufgabe des Präsidenten ist es in unserem Land, die Leute zu präsentieren, die für ihn dann die Geschäfte ausüben. Und das geschieht mit Überreichung einer Urkunde. Man hat das verfolgen können im Fernsehen und in den Nachrichten. Und mit einem Eid der Leute, die die Geschäfte führen sollen. Es gibt eine feierliche Verpflichtung. Und unser derzeitiger Bundespräsident war früher Pfarrer und das wird man nicht los. Man kann dann derartige feierliche Akte nicht vornehmen, ohne eine kleine Predigt zu halten. Das hat er getan und hat die Mitglieder der neu gebildeten Regierung ermahnt und ermutigt für ihre Aufgaben. Hat benannt bei der Gelegenheit, was er für wichtig hält für die Bundesrepublik Deutschland und worin er wesentliche Aufgaben der Ministerinnen und Minister sieht. Warum erzähle ich das? Normalerweise beginnen wir die Predigten nicht mit Staatsbürgerkunde. Es scheint mir aber heute angemessen, weil Gott so ähnlich umgeht mit dem, den er anredet im Prophetenbuch Jesaja als seinen Knecht. Gott präsentiert seinen wesentlichen Minister. Man hätte das damals nicht Bundeskanzlerin genannt, sondern vielleicht Großvezier oder so. Aber der wird präsentiert. Und das geht genauso, wie es heute geht, durch den, der eigentlich der Herr ist. Durch den lebendigen Gott in diesem Fall. Das heißt, es ist kein Ministeramt für ein relativ überschaubares, politisch abgegrenztes Territorium. Das zeigt sich auch deutlich in diesen Versen bei Jesaja, sondern das ist einer, der im Auftrag Gottes der ganzen Welt dienen soll. Und er kommt in sein Amt, in dem Gott sagt, das ist mein Knecht, und ihn an der Hand hält, ihn am Arm packt und so den Leuten präsentiert. Das gehört dazu, dieser Handschlag beim Herrn Bundespräsident. Es kann nicht übersprungen werden. Der Handschlag, der zugleich Verpflichtung ist und der das Versprechen enthält, dessen, der verpflichtet wird, ich lasse mich in Dienst nehmen. Wer das verweigert, der macht symbolisch deutlich, ich will meinen Auftrag nicht daher kriegen. Gott offenbart und beauftragt seinen Knecht. Und das klingt sprachlich an die Ernennung eines Ministers, wenn nicht sogar an die Indienstnahme, an die Krönung eines Königs. Und es wird dabei auch deutlich, wem der Minister, wem der Gottesknecht verantwortlich ist, nämlich Gott. Und aus Gottes Kraft soll er seinen Dienst tun. Nach Gottes Erwählung ist er Diener Gottes. Und er existiert und er dient zum Wohlgefallen Gottes. Da zeigen sich erste Unterschiede zu allen Regierungen, die wir sonst so in der Welt kennen. Die Sache mit dem uneingeschränkten Wohlgefallen Gottes trifft wohl nur diesen besonderen Gottesknecht. Seine Aufgabe wird kurz beschrieben. Nach unserem Predigtabschnitt wird der Knecht auch noch angeredet von dem, der ihn in Dienst nimmt. Aber hier wird schon deutlich, es soll Aufgabe des Gottesknechtes sein, Gottes Recht unter die Völker zu bringen. Und sein Dienst soll nicht aufhören, bevor nicht auf der ganzen Welt das Recht Gottes etabliert ist. Was heißt Recht in diesem Zusammenhang? Was soll der Knecht Gottes uns bringen, uns Bewohnern der ganzen Erde? Sein Recht, das ist zunächst mal vom Hebräischen her der Rechtsentscheid. Das ist mit der ersten Vokabel, die hier gebraucht wird, nicht die Sammlung aller Gesetze, sondern die Rechtsentscheidung, man könnte sagen, der Richterspruch nach dem Zusammenhang des Jesaja-Buchs, geht es vorher um die Frage, wer eigentlich Gott ist. Und da Israel in der einzigartigen Lage mit einem Gott existiert, zwischen lauter Völkern, die mehrere Götter haben, bei denen die Zuständigkeiten aufgeteilt sind, bei denen das Pantheon in Herrschaftsbereiche zerfällt, da muss auch geklärt werden, was sind die anderen Götter. Wenn der eine Gott Israels beansprucht, er wäre der Einzige, der eigentlich zählt. Was ist dann mit denen drumherum? Sind das unvollkommene Vorstellungen desselben einen Gottes? Oder sind das andere? Sind die dann auch Götter? Ist das genauso gut, wenn ein Moabiter an seine Götter glaubt? Es wird diskutiert im Jesaja-Buch. Und Jesaja sagt im Auftrag des Gottes Israels, die anderen Götter sind nichts. Die helfen nicht, sagt er. Die können nicht. Und es gibt ein paar glänzende satirische Texte im Jesaja-Buch, in denen beschrieben wird, wie so ein Götterbild hergestellt wird. Man braucht einen Klotz Holz, möglichst großen. Dann stellt man fest, den hat man zu groß besorgt. Also wird er halbiert, die andere Hälfte kommt ins Kochfeuer. Da macht man sich eine Suppe damit. Und die Hälfte, die man behält, die wird dann zum Götterbild und so weiter. Jesaja malt das wunderschön aus und macht damit seinen Standpunkt überaus deutlich. Rechtsentscheid im Sinne des ersten Gebotes, dass der himmlische Vater der Einzige für uns sein soll. Der Einzige, aus dessen Hand unser Leben kommt und von dem wir alles empfangen, was wir zum Leben brauchen und haben. Der Einzige, in dessen Hand unser Leben auch bleibt, solange es dauert in dieser Welt. der unser himmlischer Ansprechpartner bleibt, solange wir hier leben. Und der Einzige, der imstande ist, wenn unser Leben hier aufhört, uns ein neues Leben in seiner ewigen Herrlichkeit zu schenken. Das ist die Linie, die Jesaja im Auftrag Gottes vertritt. Und wo Gottes Recht in diesem Sinne aufgerichtet wird, da gilt das erste Gebot. Da gilt, dass Gott allein zuständig sein will. Dass Gott allein an erster Stelle stehen soll in unserem Leben. Und das hat Konsequenzen, denn wenn Gott wirklich am wichtigsten ist in meinem Leben, dann sind alle anderen Dinge zweit- oder drittwichtig. Und dann verliert das, was mir vielleicht den Schlaf zu rauben imstande ist, ein klein wenig von seiner Brisanz. Ich habe das schon erlebt, dass Sachen unglaublich dringend und wichtig waren nach eigenem Anspruch. Und dass Sachen sehr beängstigend sich vor mir aufgebaut haben. Und dann waren die plötzlich weg. Es sind ein paar Tage vergangen. Es haben ein paar Leute, ich auch, einige Handgriffe unternommen zur Bewältigung der Aufgabe. Es hat sich ein bisschen was verändert in der Sichtweise der Dinge. Und plötzlich, das, was erst schlimm Sorgen gemacht hat, war Geschichte. Und für mich persönlich Geschichte meiner Bewahrung durch Gott. Als Mensch, der an Gott glaubt, sage ich dazu, da hat mir Gott auch weitergeholfen. Es sind nicht nur Zufälle. Gott löst für mich nicht alle meine Probleme, versteht mich recht, aber er begleitet uns und er hilft uns und er steht uns bei. Und dabei bleibt er, darin bleibt er treu. Weiter soll dann der Knecht die Weisung Gottes weiterbringen. Das ist nun die Sammlung der weiteren Gebote. Das ist das Gesetz Gottes, die Entfaltung des Willens Gottes, könnte man sagen, in konkreten Lebenssituationen. Wie soll ich mich verhalten im Umgang mit meinen Eltern, im Umgang mit dem Leben meiner Mitmenschen, im Umgang mit Ehe und Familie, im Umgang mit dem Eigentum, mit dem guten Ruf? Wie soll ich mich verhalten im Blick auf die eigene Zufriedenheit? Das entfaltet sich in Gottes Geboten. Und das alles soll in die ganze Welt. Darin besteht die Aufgabe dieses Gottesknechtes. Das ist im Alten Testament ein klein wenig überraschend, dass hier schon einer beauftragt wird für uns. Dass wir im Blick sind, nicht wie meistens sonst im Alten Testament, als die Völker, die es da irgendwo aus weiter Ferne von Israel auch noch gibt, die aber nicht Gottes Volk sind, nicht das auserwählte Volk, das Gott besonders liebt und begleitet und beschützt, sondern dass wir auch Gedanken Gottes sind, dass wir auch unter Gottes Segen leben sollen, dass wir auch soweit im Blick unseres himmlischen Vaters sind, dass er uns nicht ohne seine Gegenwart, nicht ohne seinen Segen und nicht ohne seine Weisung durchs Leben stolpern lässt, sondern dass wir auch zu den Kindern und geliebten Geschöpfen Gottes gehören. Neutestamentlich ist das völlig einleuchtend. Der Herr Christus hat genau in diesem Sinne seine Jünger und damit die entstehende Kirche beauftragt und gesandt. Der Herr Christus hat selber zwar gelegentlich eine Einschränkung seiner Sendung diskutiert, aber er hat sich letztlich als Herr und Heiland der ganzen Welt zu erkennen gegeben. Können wir in Jesus Christus diese Ankündigung und Präsentation des Gottesknechtes erfüllt sehen? Es gibt Übereinstimmungen zwischen Christus und diesem Knecht Gottes, von dem hier geredet wird. Übereinstimmung zunächst mal darin, dass Gott sich bekennt zu seinem Diener und Minister. Dass er sagt, der ist es. Wir haben im Evangelium gehört von der Taufe Jesu und von der Stimme Gottes, die den Umstehenden deutlich macht, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wir sind in der Epiphanias-Zeit. Da gehört zu den Lesungen und Texten die Geschichte von der Verklärung Jesu mit der gleichen Botschaft, mit dem gleichen Bekenntnis Gottes zu seinem Sohn. Nur noch mit dem Zusatz, mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Das heißt, der Gottessohn Jesus Christus hat wirklich auch uns etwas zu sagen. Er ist wirklich in die ganze Welt gesandt. Weitere Übereinstimmung darin, wie der Dienst dieses Gottesknechtes beschrieben wird. Er tut seinen Dienst nicht lautstark und er setzt seine Position nicht mit Macht und Gewalt durch, sondern er geht selber einen Weg des Leidens. Er geht den niederen Weg, nicht den eines Weltherrschers mit Macht und Herrlichkeit, nicht geschmückt mit den Attributen der Macht und der Herrschaft aus dieser Welt, nicht als ein Reicher und Einflussreicher, sondern als der, der in die Welt kommt als kleines Kind, als der, der in äußerster Schwäche sein Leben beginnt und sein Leben beendet, als Mensch in dieser Welt. Jesus Christus ist der Knecht Gottes, der Gottes Recht und Weisung aufrichtet, indem er verzichtet auf Macht und Gewalt, indem er den Weg des Friedens geht und indem er leidet. Und das wird nach dem Propheten Jesaja ganz besonders wichtig für alle, die so dran sind wie geknicktes Rohr und glimmender Docht. Und das sind nun Bilder für die äußerste Schwäche in dieser Welt, für ein Leben, das eigentlich schon kaputt ist, wo man nicht mehr viel Zukunft erwartet, wo man keine optimistischen Pläne mehr hat. Wenn das Rohr geknickt ist, was macht man dann? Ausreißen und kompostieren. Wenn der Docht nur noch glimmt, dann macht man die Kerze aus, beziehungsweise die Öllampe damals, da war es noch schlimmer. Wenn die nur glimmt, dann verbreitet sie kein Licht und auch keine Wärme mehr, sondern nur noch Qualm. Und dann ist es am besten, nach den allgemeinen Maßstäben unserer Welt, zu sagen, das lassen wir. Machen die aus. Davon trennen wir uns. Vom Knecht Gottes wird gesagt, so verfährt er ausdrücklich nicht. Und das ist ganz wichtig für mich, wenn ich selber angegriffen und angefochten bin in meinem Dasein. Wenn ich mir so vorkomme, wie einer, von dem nichts mehr zu erwarten ist, der es nicht mehr in den Griff kriegt, wo man sagen würde, menschlich gesprochen, also aus humanitären Gründen lassen wir den noch zu Ende leben, aber Hoffnungen hegen wir da keine mehr, da wird nichts mehr draus. Und es gibt ja Situationen, in denen Menschen nach allgemeiner Auffassung so weit kommen. Und es gibt Diskussionen in unserer Gesellschaft, wie damit umzugehen ist, mit äußerster menschlicher Schwäche. Ich hoffe, wir werden uns noch eine Weile dagegen stemmen können, dass die Gesellschaft dahin kommt, zu sagen, wer nicht mehr kann, der soll auch nicht mehr. Das geknickte Rohr brechen wir dann ganz durch, dann ist Ruhe. Wenn jemand nicht mehr sein Leben fristen kann, dann muss man halt sehen, wie man es sozialverträglich beendet. So nicht. Sondern der Knecht Gottes kommt dazu in der Welt, um unserem Leben, wo es schwach wird, weiterzuhelfen, Zukunft zu geben, Perspektiven zu öffnen, die wir menschlich gesprochen vielleicht gar nicht hätten. Wo wir in der Sackgasse zu stehen meinen, da kann er uns eine Tür öffnen. Da kann er uns weiterhelfen. Das geknickte Rohr, er wird es nicht zerbrechen. Den glimmenden Docht, er wird ihn nicht auslöschen. Was macht man freundlicherweise mit einem glimmenden Docht? Ich habe mir sagen lassen, zum Eigentum dieser Kirche gehört eine Lichtputzschere. Wissen alle, was das ist? Das ist das verzweifelte Mittel, wenn von der Kerze nichts mehr zu erwarten ist als Qualm und Rauch, da doch wieder abzuhelfen, da das zu entfernen, was nicht der Erleuchtung dient, das abzutragen, was sich an Schmutz am Docht angesammelt hat. Vielleicht ist das das Amt und die Aufgabe des Gottesknechtes. Wenn wir ihn mit Christus identifizieren, dann ist es ganz bestimmt seine Aufgabe und sein Lebensziel, dass er uns glimmenden und rauchenden Funzeln dazu hilft, dass das verschwindet, was nicht dazu dient, dass die Welt hell und gemütlich und bewohnbar wird. Das nicht dazu dient, dass die Finsternis, die allgemein herrscht, erhellt wird durch mich und durch euch. Und ich muss sagen, wenn die Finsternis dieser Welt darauf angewiesen wäre, durch mich erleuchtet zu werden, ja, liebe Güte, kann man nur sagen, herzliche Anteilnahme dieser Welt. Aber dabei bleibt es nicht, sondern Christus leuchtet durch uns. Christus kann dafür sorgen, dass unser Leben ganz neu strahlt im Glanz seines Lichtes. Dass das abgetragen werden kann bei mir und bei euch. Was hindert, was uns hindert, das Licht Gottes weiterzugeben in unserer Welt. Die Kirche nennt diese Absetzungen an dem geistlichen Docht unseres inneren Menschen Sünde. Die Kirche nennt das Trennung von Gott, Widerstand gegen seinen Willen und seine Weisung. Der Knecht Gottes richtet Gottes Recht auf. Das heißt, er bringt uns wieder auf den Weg, auf den Gott uns weisen will. Er sammelt uns ein, egal wo wir landen, und sorgt dafür, dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir mit ihm unseren Weg weitergehen. Wo das Todesurteil zu erwarten wäre, da spricht Gott frei. Was menschliche Schuld schon zerstört hat, das vernichtet Gott nicht völlig, sondern er ermöglicht, er schenkt neues Leben. Gott sendet seinen Knecht. Gott erfüllt seine Verheißung in seinem eingeborenen Sohn Jesus Christus. Gott dient uns durch sein Licht in unserer Finsternis, damit unser Leben hell werde und frei von Sünde und Schuld. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.